Micro Europa.
Sounds moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Como eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Das einzige freie Radio in unserer Region. Queer und der Zusammenhang mit Geschichte. Darüber dreht sich die heutige Sendung. Geschichte, ein starkes Wort, das doch beschreibt, mit welchen Aspekten aus der Vergangenheit wir erinnern. Das können persönliche Erlebnisse von Krieg und Not sein, Erinnerungen an die Eltern und Großeltern oder aber eigene Lebensschicksale und Biografien. In der heutigen Sendung geht es darum, zu zeigen, dass wir Geschichte nicht immer als etwas Großes sehen sollten, auf das wir gar keinen Einfluss haben. Geschichte funktioniert eben auch im kleinen Mikrokosmos des Alltags zum Beispiel, so wie wir leben, arbeiten und lieben. Stichwort queer. Menschen, die sich als queer bezeichnen, leben nicht, wie die meisten, etwa als Mann und Frau zusammen, sondern praktizieren alternative Lebensformen. Sie sind zum Beispiel schwul, lesbisch, bi oder transsexuell. Und sie finden das ganz normal. Queer ist aber nicht nur ein Wort, um die gelebte Erfahrung von LGBTIQ+-Menschen zu beschreiben. Viele queere Menschen verbinden mit dem Wort queer auch eine Haltung und Position gegen verpflichtende Geschlechternormen. Queer bedeutet dann eben auch mal, Kritik zu üben und aktiv auf eine offenere Gesellschaft hinzuarbeiten. Seit 2017 forscht das Stadtarchiv Tübingen über queere Lebensschicksale in der Region. Es untersucht unter den Schlagwörtern Queering the Archives, welche Hinweise auf queere Biografien sich seit dem Mittelalter auffinden lassen. Vor knapp 2 Jahren haben unsere KollegInnen vom Festival TV der französischen Filmtage schon den Archivleiter Udo Rauch zu diesem Projekt und den Ergebnissen befragt.
Also Helmut Kress ist Anfang der 60er Jahre hier als Azubi, als Lehrling bei der Stadtverwaltung Tübingen beschäftigt gewesen, im Stadtplanungsamt. Also er wollte Zeichner werden. Und eines Tages wird er an seinem Arbeitsplatz verhaftet. Als Junge, als 16-Jähriger, er weiß nicht warum, er wird zur Polizei geschafft und er wird stundenlang verhört. Und was ihm sehr viel später erst klar geworden ist, der Grund dafür war, er hatte einen Liebesbrief geschrieben an einen Mann und er hat aber sich nicht getraut, diesen Liebesbrief abzuschicken. Der lag in seiner Schublade. Irgendein Kollege oder eine Kollegin hat es gesehen und hat diesen Liebesbrief an den Oberbürgermeister weitergeleitet. Das war damals Heinz Gmelin. Gmelin hat diesen Brief genommen und hat das Ganze bei der Polizei angezeigt. Also ihm war natürlich klar, was das bedeutet. Er kannte den Paragraph 175 und er wusste, dass dieser Junge jetzt ins Gefängnis kommen wird wegen dieser Lappalie.
Klar war aber auch, dass das Stadtarchiv nicht bei diesen Ergebnissen stehen bleiben wollte.
Also wir wollen natürlich jetzt das Thema erstmal historisch aufarbeiten. Das ist nun die Aufgabe des Stadtarchivs. Und wenn dann in etwa 2 Jahren diese Ausstellung dann im Stadtmuseum kommt und wenn dann die Eröffnung sein wird, dann wollen wir ein Kulturprogramm machen, eine Art Queer Week. Und dazu möchten wir natürlich alle, die hier in Tübingen etwas beitragen möchten, ganz herzlich einladen.
Nun steht die Queere Woche in den Startlöchern. Zwischen dem 22. und 31. Oktober finden rund 30 Veranstaltungen statt, die laut den VeranstalterInnen die Vielfalt von Geschlecht und sexueller Orientierung in den Fokus nehmen und queere Lebenswirklichkeiten sichtbar machen wollen. Das ist jetzt meine Gelegenheit, herauszufinden, wie eine Geschichtsschreibung queere Alltags- und Lebensgeschichten unterstützen und damit zutage fördern kann. Am Freitag zum Beispiel eröffnete das Stadtmuseum Tübingen eine Sonderausstellung, die Ergebnisse des Forschungsprojekts vom Stadtarchiv präsentieren. Gestern Abend feierte dann ein Bühnenstück des Instituts für Theatrale Zukunftsforschung, kurz ITZ, am Zimmertheater Premiere, das die Ereignisse über den Salon der 100 in den Fokus rückt. Mehr dazu gibt es gleich, denn mit verschiedenen beteiligten Akteuren habe ich im Vorfeld dieser Sendung gesprochen. Mal schauen, was ich von ihnen über ermächtigende Geschichtsschreibung lernen kann.
Thank you.
Hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle, mit der Frage, wie ein ermächtigender Umgang mit der Vergangenheit gelingen kann. Welche Kräfte und Ressourcen können wir mobilisieren, um die Vergangenheit nach dem Verdrängten, Vergessenen und aktiv Unterdrückten zu befragen? Das ist möglich und dass es so ist, das zeigt das Projekt Queer durch Tübingen des Stadtarchivs. Maßgeblich mitgewirkt hat Karl-Heinz Steinle. Er ist Historiker und arbeitet auch mit der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld zusammen. Ich wollte von ihm wissen, wie man dabei vorgeht. Hallo Herr Steinle, es freut mich sehr, dass Sie heute hier sein können, dass wir zusammen sprechen können über das Forschungsprojekt Queer durch Tübingen. Zuallererst aber vielleicht mal, Sie sind Teil des Teams des Archivs der anderen Erinnerungen der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Ich frage mal ganz gerade heraus, worum geht es in diesem Projekt?
Also erstmal auch vielen Dank für die Einladung und hallo. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein kann und dass ich hier befragt werde. Beim Archiv der anderen Erinnerungen geht es um lebensgeschichtliche Interviews mit in der Regel hochbetagten Personen aus dem großen Spektrum LSBTTIQ. Und das Besondere an diesem Archiv der anderen Erinnerungen und an dem Projekt ist, dass es in einem bestimmten Setting stattfindet. Es gibt ein Vorgespräch an einem Tag vor dem Interview und für das Interview selbst hat man einen ganzen Tag Zeit. Und es gibt zwei Interviewpersonen und eine Kameraperson. Und insofern kann sich in diesem Tag sehr viel entwickeln. Und man ist, und das ist ein sehr, sehr großer Luxus, man ist nicht gezwungen, einen Fokus auf einen bestimmten Teil des Lebens oder Erlebens oder der Aktivitäten zu richten, sondern es kann sich sozusagen ein ganzes Leben entfalten, je nachdem, wie sich das Interview dann entwickelt. Und es wird in der Regel, es ist nicht sehr gesteuert, sondern es wird das genommen, was die Interviewten an dem Tag sagen. Die würden am nächsten Tag wahrscheinlich ein anderes Interview geben, aber dadurch entsteht eine sehr exklusive Quelle und das ist es eigentlich, was entstehen soll, eine Quelle, die dann nachher der Forschung dient. Die Leute kommen teilweise aus den eigenen Netzwerken der Teammitglieder, also in diesem Team sind insgesamt 10 Personen unterschiedlichen Geschlechts- und Zuschreibung und Selbstdefinition und Alters. Und es sind auch nicht alles nur Historikerinnen. Und aus deren Netzwerk kommen die Personen und die Personen melden sich mittlerweile von selbst, weil es gibt bis jetzt, glaube ich, 60 Interviews und das Archiv ist relativ bekannt geworden. Und es gibt immer wieder einzelne Kooperationen mit Projekten.
Das klingt jetzt nach sehr viel Netzwerkarbeit auch. Ich stelle mir immer, wenn man in einem Archiv arbeitet, stelle ich mir das immer so vor, als würde man in einem dunklen Raum ganz viel lesen, verstaubte Akten auskramen müssen. Bin ich da vielleicht etwas zu hart zu der Einrichtung Archiv?
Nein, nicht zu hart, aber Sie sehen quasi nicht die... Wenn Sie das so sagen, sehen Sie nicht die Vielfältigkeit wie Archive, also der Archivrealität. Dieses Archiv der anderen Erinnerungen ist ja ein Bewegtbildarchiv. Also es wird gefilmt, es gibt die Tonspur und es gibt die Transkription. Und es gibt sogar noch den Interviewbericht. Also in dem Fall ist es ein Bewegtbildarchiv. Es gibt sicherlich noch einige Archive, die verstaubt sind und dunkel. Ich war sehr viel im Stadtarchiv hier in Tübingen und es sieht von außen sehr alt aus, weil es eben im Hinterbau vom Rathaus sich befindet und in diesem alten Haus. Es hat auch wahnsinnige Sichtungsräume, die umgeben sind von Fachwerkwänden. Das kann man jetzt ein bisschen verstaubt nennen, aber es ist licht und schön. So. Und es gibt komplett andere Archive. Es gibt zum Beispiel Soundarchive, es gibt Geruchsarchive, es gibt Pflanzenarchive, Samenarchive. Also es gibt Samenbanken, gibt es auch noch, aber ob man das als Archiv bezeichnen kann, weiß ich nicht. Aber es gibt komplett unterschiedliche Archive und es gibt auch eine neue Art, ich glaube auch ein neues Bemühen der Archive selber, sich so darzustellen, dass die Schwellenangst und die Niederschwelligkeit geschaffen wird, dass möglichst alle in dieses Archiv kommen und sich dafür interessieren.
Also es gibt eine Riesenanzahl unterschiedlichster Archive. Also weshalb? Welche Rolle spielen Archive denn für uns oder für in den verschiedensten kulturellen Kontexten? Was bedeuten sie für uns?
Also Archive würde ich sehr platt und kurz sagen, die bewahren Geschichte. Und man könnte sogar sagen, dass die Archive ein Teil des Gedächtnisses der, das ist jetzt aber ein großes Wort, der Menschheit sind.
Wer erinnert denn dann, also wenn wir von der ganzen Menschheit reden, werden da automatisch alle Dokumente, Schriftstücke gesammelt, die alle Menschen hatten? Oder also wer bestimmt dann quasi, was in die Archive reinkommt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, man kann das so beantworten, es haben tendenziell immer diejenigen, die zu einem jeweiligen Zeitpunkt die Macht hatten, bestimmt, was aufbewahrenswert ist. Also das fängt schon damit an, nicht nur zu sagen, was kommt ins Archiv, sondern zu sagen, was ist überhaupt wichtig? Und was ist überhaupt aussagekräftig? Was soll überliefert werden? Vielleicht auch, was soll vernichtet werden? Das gibt es ja auch. Was wird ganz bewusst ausgeschlossen? Was wird unbewusst ausgeschlossen? Womit feiere ich für alle Lebzeiten und für alle, die nach mir kommen, meine Macht? Vielleicht auch das, was ich jetzt gerade getan habe. Also Archive sind auch nicht nur von allen Nutzerinnen unterschiedlich zu nutzen, sondern sie können auch sehr missbraucht werden.
Worin besteht der Unterschied zu herkömmlichen Methoden, sage ich mal in Anführungszeichen, der historischen Dokumentation und gegenüber diesen, welche Potenziale bergen lebensgeschichtliche Interviews?
Also das Archiv der anderen Erinnerungen hat ja schon insofern eine Auswahl, weil es dezidiert Personen interviewen möchte, von denen ausgegangen wird, dass deren Geschichte bisher noch nicht so oft berichtet wurde. Wenn man sowas sagt, muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht pathetisch wird. Also deren Geschichte kommt so in der Häufigkeit und Selbstverständlichkeit nicht vor und deshalb sollen diese Personen interviewt werden. Das lebensgeschichtliche Interviews können, wenn es gut läuft, sehr facettenreich sein, dass eben viele Facetten aus einer Geschichte, die sowieso noch nicht so oft erzählt wurde, dargestellt werden. Und jetzt, was ich festgestellt habe, in mündlich überliefernden Interviews werden manchmal Sachen erzählt, die ich schriftlich so noch nie gefunden habe. Also beispielsweise kann ein Interview sehr intensiv und persönlich werden und es kann zum Beispiel ein Hinweis kommen auf den Selbstmord eines Geliebten oder einer Freundin oder eines Bekannten oder einer Bekannten. Das ist uns in diesem Archiv der anderen Erinnerungen wirklich mehrfach geschehen. Es sind aus unserer Sicht, diese Aussagen sind die einzigen Hinweise auf Selbstmorde von schwulen, Lesben und Transpersonen, meinetwegen in 50ern, in 40ern, in 30ern, die als das zu ihrer Zeit geschah, nicht als Selbstmord oder als Selbsttötung wahrgenommen wurden, sondern als Unfall oder das wurde kaschiert oder das wurde verdeckt. Und das sind so Hinweise, die kenne ich sehr viel aus diesen mündlichen Überlieferungen, die ich noch nicht mal in ebenso intensiven und intimen Privatbriefen oder Tagebucheintragungen entdeckt habe, zum Beispiel.
Teilweise sind diese Interviews, die man auch auf der Internetseite findet, ja 7 Stunden lang. Ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor, dass es ein Gespräch ist, das sehr viel auch von Verletzlichkeit geprägt ist. Welche Erfahrungen haben Sie dann jetzt damit gesammelt? Ist dem so?
Das kann durchaus sein. Und ich glaube, da ist es gut, dass man eben auch Erfahrung hat im Umgang mit dieser Situation. Man kann ein Interview immer abbrechen. Also die zu Interviewenden dürfen sowieso, das sind die Bestimmer und Bestimmerinnen der Situation. Die können immer sagen, ich möchte jetzt abbrechen. Die können auch immer sagen, wenn es eine Nachfrage gibt, ich möchte auf die Nachfrage nicht antworten. Aber es liegt an den anderen Beteiligten, an dem gesamten Team, diese Situation aufzufangen.
Haben Sie es auch schon vielleicht anders erlebt, dass jemand komplett aus dem Nähkästchen geplaudert hat, man von Verletzlichkeit wenig zu spüren war?
Ja, ich glaube sowieso, dass es war bisher noch kein Interview, das, wie soll ich das sagen, dass jetzt die Person, die das Interview gegeben hat, nur als Opfer dargestellt hat oder nur als eine Person, die etwas erlitten hat, sondern es gab immer, und das ist das Tolle an diesen lebensgeschichtlichen Interviews, es gab immer Aspekte der Stärke oder der Resilienz oder des Selbstbewusstseins oder des Widerstands und natürlich ganz viel auch Liebe und Zärtlichkeit und Verliebtheit und Sehnsucht und Paradiesvorstellung und all das alles auch, was vielleicht gar nicht ausgelebt wurde, aber was da war. Und also bisher hatte ich noch kein Interview, das eine Person ausschließlich unter einem Aspekt mir gezeigt hätte.
Mich würde jetzt noch mal ganz konkret interessieren, wie sowas ablaufen kann. Vielleicht einfach gleich am Beispiel Queer durch Tübingen, das Projekt, das hier am Stadtarchiv läuft seit 2017. Da forschen Sie über queere Lebensschicksale in Tübingen, der Region, und das seit dem Mittelalter. Sie haben da ganz viele Stimmen schon gefunden. Man kann ganz viel auf der Internetseite der Stadt Tübingen nachlesen. Können Sie für unsere HörerInnen trotzdem vielleicht so einige Ergebnisse kurz umreißen, vielleicht welche, die Sie sehr mitgenommen haben oder die Sie super schön fanden, super spannend fanden?
Also es gab einerseits der Hinweis auf mehrere Zusammenkünfte bei Personen, die man als Freiraum bezeichnen kann. Also Orte, die zu einer bestimmten Zeit ein Freiraum sein konnten, beispielsweise ein Seminar für Frauen, für Lehrkräfte, in dem Fall nicht in Tübingen, sondern in dem Fall in Kirchheim-Teck, was schon einen etwas weitergezogenen Regions- oder Regionalbegriff bedeutet. Aber das ist ein Hinweis von einem Interview eines Schülerin, die darauf hingewiesen hat, dass sie in den 60er Jahren ein lesbisches Lehrerinnen-Ehepaar hatte, die dort unterrichtet haben und dort zusammengelebt sind und als Paar zusammengelebt sind und auch für die Schülerinnen sichtbar als Paar. Und dass das offenbar in diesem Freiraum-Seminar Kirchheim-Teck zu einer bestimmten Zeit jedenfalls möglich war. Und der nächste Schritt ist dann, dass man sich beispielsweise an dieses Seminar wendet, ob dieses Seminar noch Unterlagen hat, also ein eigenes Archiv. In dem Fall hat das Seminar seine Unterlagen dem Stadtarchiv oder der Stadtsammlung oder der Heimatsammlung Kirchheim-Teck gegeben. Und man konnte dann mit Hilfe der dort tätigen Personen mehr über diese Frauen erfahren. Andere Beispiele sind zum Beispiel die sehr, sehr vielen Akten zu den Verurteilungsverfahren wegen dem homosexuellen Paragraphen 175. Die lagern, was Tübingen und Region betrifft, alle im Staatsarchiv Sigmaringen. Und dort gibt es eine bestimmte Obersignatur und unter dieser Signatur sind sehr viele einzelne Fälle nachlesbar, wenn man die sichtet, diese Akten an sich kommen lässt. Die sind nachlesbar, was dann sehr viele Tübinger, in dem Fall hauptsächlich Männer, betrifft, die in großer Anzahl in den 30er, 40er, 50er und 60er Jahren nach diesem Paragraph verurteilt wurden.
Gibt es hier irgendwelche Besonderheiten, mit denen Sie zu tun hatten? Sie haben einmal erwähnt, dass hier das Stadtarchiv schon sehr stark sensibilisiert gewesen ist. Aber haben Sie vielleicht auch in den Quellen oder in den Ergebnissen irgendwas gefunden, wo Sie erstmal ins Erstaunen geraten sind?
Also ich selber komme hier, ich bin geboren in Baden-Württemberg in einem kleinen Dorf bei Maulbronn und lebe aber seit langer Zeit in Berlin. Habe mich aber auch in Berlin während meiner Forschungen mit Baden-Württemberg zumindest teilweise befasst und habe dadurch ein bisschen den Blick von außen, obwohl ich Baden-Württemberg kenne. Und was mir als erstes wahnsinnig aufgefallen ist, und das war letztendlich der Auftakt für dieses Forschungsprojekt, das war das Interesse der Bürgerinnen und Bürger, das ich so noch nicht erlebt habe. Also eine Stadtgesellschaft, die für bestimmte Fragestellungen relativ offen ist. Das fand ich sehr bemerkenswert. Dieses Forschungsprojekt quer durch Tübingen, das wurde eigentlich in Gang gesetzt nach einer gemeinsamen Führung von dem Stadtarchivar Udo Rauch und mir. Und daraufhin, nachdem wir gesagt haben, es gibt fast keine Quellen, man möge sich doch bitte, wenn man etwas hat oder Hinweise hat, im Stadtarchiv melden, stand dort wirklich für 2 Wochen das Telefon nicht mehr still. Das zweite Besondere ist natürlich die Uni. Also insofern ist Tübingen schon sehr lohnenswert, weil da, wo eine Uni ist, da gibt es natürlich nochmal eine ganz andere Art von Quellenbestand in den Uni-Archiven. Beispielsweise. Und es gibt eine ganz andere, wie soll ich das sagen, es gibt eine sehr hohe Dichte an schriftlich fixierten Meinungen, die es in anderen Städten dieser Größe nicht gibt. Und zu diesen schriftlich fixierten Meinungen, die auch divergierend waren, diese Meinungen, gibt es dann auch doch zu relativ früher Zeit auch immer Aussagen zum Thema Homosexualität oder Bisexualität, da erst später, Transsexualität auch erst später. Also da finden Sie eine andere Art von Quellen schon früher als in anderen vergleichbaren Städten, die keine Unistädte sind.
Ich habe im Vorfeld mit Mario Högemann gesprochen, beim Performer beim ITZ, der jetzt auch Teile der Ergebnisse zu einem Theaterstück verarbeitet hat. Und wir haben auch darüber gesprochen, über queere Orte in Tübingen. Und dass wir beide nicht das Verständnis hatten von Tübingen als einem sehr queeren Ort. Jetzt klingt das aber doch sehr, sehr sensibilisiert, sehr... Ja, als gäbe es eine hohe Bereitschaft dafür. Also da frage ich mich so ein bisschen, woher haben wir da unseren Eindruck von Tübingen als nicht queeren Ort?
Also die hohe Bereitschaft hab ich erlebt als Historiker, der aus Berlin kommt und hier eine Führung macht und daraufhin dieses Echo hatte. Und diese hohe Bereitschaft habe ich durchaus auch wirklich bei den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erlebt, die ich dann im Anschluss kontaktiert habe oder sogar interviewt habe. Mhm. Aber ich glaube schon, dass Tübingen, wenn auch nicht als Mainstream und wenn auch nicht allen bekannt, früh Möglichkeiten bot für Personen, die komplett anders gelebt und gefühlt haben. Allerdings weiß ich nicht, wie geheim oder wie undercover diese Möglichkeiten waren. Es gibt zum Beispiel für die 20er Jahre, gibt es uns keinen bekannten Ort, wo sich Personen getroffen haben, obwohl wir relativ sicher sind, dass es das gab. Aber es gibt zumindest keinen Ort, der so eindeutig sich als solchen Ort beschrieben hätte, dass das auch als solches dokumentiert worden wäre. Für Reutlingen zum Beispiel gab es das für ein paar Jahre. Und für Stuttgart gab es das sehr viele Orte eine große Diversität an Orten. Es gab Lesbenlokale und es gab gemischte Lokale, es gab nur schwule Lokale und es gab Lokale für Transvestiten oder wo viele Transvestiten verkehrt sind. Das gab es in Tübingen so eindeutig auf keinen Fall. Sodass manche Sachen Vermutung bleiben, aber trotzdem möchte ich die erwähnen. Also ich möchte, selbst wenn ich für eine bestimmte Zeit nichts ganz Konkretes nachweisen kann, möchte ich trotzdem die Überlegung äußern, dass das hätte sein können. Also ich habe letztens ein Seminar gestaltet für Erstsemester und ich habe lange Zeit über Fotos gesprochen, wie man Fotos deuten kann und welche Geschichte Fotos in sich bergen. Und ich habe gesagt, dass ich das fantastisch fände, wenn die Anwesenden in Zukunft, wenn sie von ihren Großeltern ein Foto gezeigt bekommen, das zwei Frauen zeigt oder zwei Männer, dass die zumindest denken, das könnten auch intime Freunde gewesen sein. Da könnte auch etwas Homoerotisches oder Homosexuelles gewesen sein oder Bisexuelles. Es muss natürlich überhaupt nicht, aber es könnte. Und das, glaube ich, ist auch ein Teil der Sensibilisierung. Das bedeutet nicht, dass man jetzt sagt, überall, wo zwei Frauen drauf sind, handelt es sich um Lesben oder Bisexuelle oder so.
Aber dass die Vermutung so ein bisschen in den Raum des Möglichen eintritt.
Dass das einfach als eine Möglichkeit mit dargestellt wird, die eben nicht nur jetzt im Jahr 2021 gilt, sondern die auch schon im Jahr 1911 und 1813 galt.
Wie kümmert man sich aus dem Stadtarchiv heraus oder aus der Sicht des Historikers um die Veröffentlichung dieses Materials?
Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Als erstes muss dieses Material ausgewertet und auch durchaus gegengecheckt werden und auch eingebettet in die allgemeine Geschichte, in der es gerade spielt, also entweder Nachkriegsgeschichte oder Tübinger Stadtgeschichte, wenn das so weit runtergebrochen werden kann. Oder sogar in Berlin würde man sagen Kiezgeschichte, also in Geschichte einer Straße hier in Tübingen oder der Altstadt oder der Neustadt oder des französischen Viertels und so weiter. Und das kann man oder sollte man aus meiner Sicht dann in diese Geschichte einbetten. Und je nachdem, welche Art von Quellen man verfügt, kann man daraus eine Biografie machen, die man entweder veröffentlicht, wie jetzt für Quer durch Tübingen in der Ausstellung und im Katalog zur Ausstellung, oder indem man einfach Notizen macht oder vielleicht auch Bemerkungen schreibt und die einfach im Archiv lässt für weitere Nutzerinnen und Nutzer.
Also auch für kommende Generationen. Ja.
Und für viele Personen, die hier studieren, in unterschiedlichsten Fächern und die eines dieser Themen oder ein Randthema davon aufgreifen möchten.
Herr Steine, vielen Dank. Es ist ein super interessantes Gespräch. Nichtsdestotrotz muss ich so langsam auf die Bremse drücken, was sehr, sehr schade ist. Eine Frage würde mich jetzt aber noch sehr besonders interessieren. Und zwar, welche Handlungsmacht oder welche Rolle die Handlungsmacht einzelner Akteurinnen in diesen Geschichten und Biografien spielten, die sie aufgedeckt haben?
Sie meinen, ob diese Personen überhaupt Handlungsmacht hatten?
Genau, beispielsweise.
Aus meiner Sicht würde ich jetzt generell antworten, jede Person hat Handlungsmacht. Also grundsätzlich. Und jede Person hat in den unmöglichsten Situationen in ihrem Leben die Möglichkeit, eine ganz bestimmte Handlung zu tätigen. Und diese Handlung besteht ja ganz oft auch in einer Handlung zusammen mit einer anderen Person. Ich würde das wirklich gerne so ganz allgemein antworten, weil ich grundsätzlich sehr dafür bin, dass diese Personengruppe LSBTTIQ komplett wegkommt von einem Opferstatus, finde ich nur die halbe Wahrheit sozusagen. Und wenn man von vornherein eine lesbische Frau in den 40ern oder einen schwulen Mann, selbst in den 30ern, als die Verfolgung sehr stark war, nur als Opfer sieht, finde ich, sieht man nicht den ganzen Mensch. Und ich fände es sehr wichtig, dass diese Personen auch als Akteurinnen und Akteure der Zeitgeschichte gesehen würden, der jeweiligen Zeitgeschichte, also auch unserer jetzigen Zeitgeschichte, aber natürlich auch der Geschichte in den 30ern, in den 20ern, im 17., 18. und 19. Jahrhundert.
Ein Vogel, du liebst es zu fliegen. Ich bin das Meer und ich liebe die Tiefen. Kannst nicht auf mir landen, dort wirst du zerfallen. Deine Flügel auf nie und nimmer entfalten. Ich komm nie höher als ein paar Meter. Der Horizont spiegelt sich in mir nur wieder. Dünne Schichten, bevor wir uns berühren. Sag, kannst du mich schon spüren? Und Schmetterlinge ziehen Kreis um mich. Als waren es Raupen und kreist um mich. Gehören wir zusammen, ich weiß es noch nicht. Vielleicht werde ich's wissen, wenn die Zeit mit mir spricht. Der Mond in Routine zieht Ebbe und Flut. Ein Tag lang erst Trauer, am anderen der Mut. Vielleicht ist das Denken doch nicht so gut. Ein Pirat und du änderst die Wege. Fährt von dir auf mich, Piraten ändern die Segel. Dann ist mein Gemüt Angst für Kapitäne. Nachts ist mal Ruhe, wenn die Wolken verzichten. Erzählen die Sterne gute Nachtgeschichten. Siehst nie zum Himmel, siehst den Himmel in mir. Und ich seh mich selten, seh mich selbst nur in dir. Und Schmetterlinge ziehen Kreis um mich. Als waren es Raupen und kreist um mich. Gehören wir zusammen, ich weiß es noch nicht. Vielleicht werde ich's wissen, wenn die Zeit mit mir spricht. Der Mond in Routine zieht Ebbe und Flut. Ein Tag lang erstraue, am anderen der Mut. Vielleicht ist das Denken doch nicht so gut. All die Fische in mir atmen sonst nur noch gut.
Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Die Wüstewelle hört ihr entweder auf der 96.6 im Radio, ob live oder on demand, auch im Web auf www.wüste-welle.de. Auf meiner Suche nach Antworten auf die Frage, wie eine lokale queere Geschichte möglich wird, bin ich auf das Forschungsprojekt Queeres Tübingen des Stadtarchivs gestoßen. Vorhin habe ich mich mit Historiker Karl-Heinz Steinle unterhalten. Zusammen mit dem Stadtarchiv ist es ihm gelungen, vergangene queere Lebensschicksale sichtbar zu machen. Jetzt war meine Frage, wo nehmen Menschen die Spuren an, die er gefunden hat? Und wie gehen sie damit um? Dass Geschichte eben nicht nur in den so alten, in Anführungszeichen, Archiven stattfinden muss, beweist immer wieder von Neuem das dokumentarische Theater, das in der Bundesrepublik schon über eine lange Tradition verfügt. Die AutorInnen des dokumentarischen Theaters verfolgten mit ihren Geschichten dabei häufig das Ziel, Materialien und Quellen auf die Bühne zu bringen. Und das waren immer soziale und politische Fragen zu bedeutungsvoll für fiktive Handlungen erschienen. So ein Stück haben die Performer Mario Högemann und Gregor Schuster am Itz sich vorgenommen. Die sind dort zu Gast und haben für die Performance damals im Salon der 100 die Ergebnisse des Forschungsprojekts sich zu eigen gemacht. Mit Mario Högemann habe ich kurz vor Probenbeginn gesprochen.
Also in unserer Inszenierung damals im Salon der 100 geht es um mich und um viele weitere Biografien. Und ich mache einen Stadtspaziergang durch die Stadt, erkunde Orte und erinnere mich an die Geschichte. Und dieser Stadtspaziergang, also für mich ist er eher so ein bisschen metaphorisch gesprochen. In meiner Erzählung trifft man dann auf diese Biografien und verschiedene Persönlichkeiten, die man kennenlernt, zu denen ich auch was erzähle als Performer. Und auch immer wieder zwischendurch von mir selber was erzähle oder versuche, Dinge mit mir und den Biografien einfach die zu verbinden sozusagen und das auf einer Performer-Ebene, aber gleichzeitig das auch nachzuspielen und eben auch so ein bisschen auch eine Wissensvermittlung zu betreiben. Es sind super viele Umzüge auch und super viele Rollenwechsel und ich erzähle immer zwischendurch, ja, um möglichst viel dann da unterzukriegen.
Welche Biografien lasst ihr denn da dann wieder auf der Bühne aufleben?
Ja, also einmal Lilli Schönemann, die hatte hier in der Neckarhalde, hatte die, der ist auch mal gewandert, der Salon der 100, hatte die den Salon der 100, das war so ein exklusiver Club in den 60ern, in dem sogar meine Vermieterin drin war, damals, als sie dann jünger war. Und das war ein Verein, wo nur Menschen rein durften, die Vereinsmitglied waren, damit die diese Sperrstunde umgehen konnten. Und das war so ein Spot, den hauptsächlich sie, der so ein bisschen wohl underground-mäßig war, wo man sich als junge Menschen dann treffen konnte. Und da war auch viel so mit Glitzer und Goldpapier und eben auch Nacktheit. Also das war, da war wohl ziemlich viel möglich. Da war ich ganz, ganz überrascht. Dann einmal Helmut Kress, der hier auch in schwulen Kneipen in Tübingen gearbeitet hat, der auch eine eigene hatte. Dann einmal Maren Kreumann, die stadtbekannte Tübinger Schauspielerin. Dann noch Marianne, eine Transfrau, die lange in Tübingen gewohnt hat und die man dann auf dem Weg begleitet. Fritz Bauer, der auch, auch einen Bezug zu Tübingen hat. Seine Urgroßeltern haben hier gewohnt und er war öfter auch zu Besuch und hat hier auch in Tübingen studiert und mochte Tübingen sehr gerne. Und ist bekannt, weil er sich nach dem Krieg, er war Jude und schwul, hat er sich dafür eingesetzt, dass die Nazi-Verbrechen aufgeklärt werden, hat sich dann aber auch irgendwann umgebracht.
Dass Theater sich auf historische Fakten und Ereignisse beruft, ist ja durchaus nicht selten. Stichwort dokumentarisches Theater. Wieso interessieren sich Theater für Geschichte und wieso habt ihr euch dafür interessiert?
Ich glaube, Geschichte verkauft sich immer ganz gut. So, also einfach, weil Menschen oft wissen sozusagen, worauf es sich bezieht oder so. Dann auch der Bildungsaspekt natürlich. Und für mich jetzt, es ist auch einfach total spannend und interessant, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. So, also ich mache das jetzt nicht, also oder wenig in meiner Freizeit. Und jetzt in Bezug auf unser Projekt ist natürlich spannend, weil es queere Geschichte ist und man, also ich das Gefühl habe, man nochmal einfach andere Sachen lernt, also auch ein bisschen so eine andere Geschichtsschreibung oder auch eine, dadurch lernt man ja auch immer eine andere Perspektive kennen. Wenn du dich auf eine Geschichtsschreibung von einer marginalisierten Gruppe beziehst sozusagen, dann habe ich das Gefühl, steckt, ist da noch immer viel mehr drin als die Geschichte an sich, als der Inhalt.
Was zum Beispiel?
Naja, auch die Form zum Beispiel, also wie queere Geschichte, also diese Ausstellung arbeitet ja unheimlich viel mit Biografien und Interviews und bezieht sich auf die Oral History, also darauf, dass Geschichte mündlich weitergegeben wird. Und das ist natürlich aus der Not heraus geboren, weil viele Akten, also zum Beispiel die Franzosen haben, als die hier Besatzer waren, haben unheimlich viel homosexuelle Akten vernichtet. Und es gibt nicht mehr so viele Zeitdokumente sozusagen, was der Grund ist, warum man jetzt diese Oral History betreiben muss.
Wie wichtig ist queeres Erinnern an Theatern?
Also ich muss sagen, als wir angefangen haben, ich fand es total inspirierend. Ich fand es so richtig krass, als ich diese... kommt dann schon wieder so hoch, weil ich denke, ah krass, weil das sind so bewegende Geschichten. Also auch wenn ich jetzt ein jüngerer Mensch bin, es hat sich dann ja doch, also ist mein Gefühl, in der Gesellschaft relativ wenig verändert. Diese Mechanismen sind die gleichen geblieben. Und wenn du dir einfach so diese Geschichten von den Repressionen anguckst oder wie es denen ging oder dass die Depressionen hatten und dass die immer gegen eine Norm angehen mussten, dass der Helmut Kress davon spricht, dass es für ihn unheimlich schlimm war, sozusagen seinem Vater zu sagen, dass er schwul ist, so, dann ist das unheimlich bewegend. Das fand ich schon richtig inspirierend, weil ich dachte, ah krass, also das ist 50, 60, 70 Jahre sein, länger. Das gab's alles schon mal und diese gleichen Kämpfe wurden gekämpft und ich konnte da total dran andocken. Und das fand ich total inspirierend und das finde ich auch wichtig für queere Menschen heute, dass man so ein Bewusstsein dafür hat, dass das so alles hinter einem liegt und dass man sich darauf berufen kann und dass man, und ich finde es auch erleichternd zu wissen, dass man nicht die erste Person ist, die gewisse Dinge durchlebt oder durchleidet. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine unheimlich krasse Leidensbiografie habe, gar nicht. Also trotzdem in gewissen Punkten schon. Und ich glaube, da gibt es andere marginalisierte Gruppen, die, also abgesehen von Queerness, wo das noch mal eine ganz andere Dimension hat. Aber das finde ich richtig wichtig und erzählenswert.
Jetzt trittst du im Stück ja auch als Mario auf. Kann man da dann irgendwo sagen, naja, du schreibst jetzt auch selbst Geschichte, anstatt sie nur darzustellen?
Ich glaube, wenn man den Begriff weit fassen würde, würde ich sagen, ja, ich würde mir jetzt nicht so anmaßen zu sagen, das ist jetzt auch Geschichtsschreibung, obwohl das wahrscheinlich richtig wäre. Ich würde persönlich sagen, aber trotzdem nein, weil ich mich halt, wie gesagt, mit diesen Biografien beschäftige und versuche, die zu zeigen und die zu vermitteln. Und dann versuche ich auch noch ein bisschen was von mir zu erzählen. Also für mich ist es eher so eine Bestandsaufnahme als ein Weiterschreiben.
Diese Personen, die du darstellst, die haben ja real existiert, existieren teilweise noch, sind manchmal aber auch verstorben. Wie gelingt das, echte Personen auf die Bühne zu bringen?
Ich finde es voll schwierig, weil, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, diese Personen haben wirklich existiert. Sie leben auch noch zum Teil. Es sind Biografien, die auch wirklich so stattgefunden haben. Und wenn man jetzt davon ausgeht, okay, man imaginiert sich als Schauspieler in Figuren und stellt die dann dar, sozusagen, man hat immer noch diese Realität, auf die man sich irgendwie beziehen muss. Und das finde ich, ehrlich gesagt, finde ich total anders in der Vorgehensweise. Ich habe so ein bisschen versucht, für jede Figur so eine Übersetzung zu finden, dass man so ein bisschen checkt, ah, der spielt die Figur jetzt. Das war mir irgendwie wichtig.
Und lassen sich dann in dem Stück auch Grenzen oder besser gesagt Schwellen zwischen dir und deinen Figuren, die du darstellst, bemerken?
Ich denke, diese persönliche Ebene oder diese Performer-Ebene ist für mich total wichtig. Die ist künstlerisch für mich existenziell, weil Menschen, und ich sage jetzt ein blödes Wort, je authentischer sie sind, desto mehr interessiert es mich. Deshalb finde ich das künstlerisch für mich immer total wichtig, diese persönliche Ebene drin zu haben. Und wir haben das schon auch gut getrennt. Also es ist schon sehr klar getrennt. So, wer ist jetzt Erzähler und Performer und Mario und wann werden jetzt diese Figuren sozusagen gezeigt? Und dann am Ende, da vermischt es sich. Das soll sich auch vermischen. Aber wir haben es klar getrennt und ich finde es auch, wie gesagt, weil es um Geschichtsschreibung geht, auch sehr wichtig und auch damit das Publikum dann auch folgen kann.
Im Februar haben sich viele queere SchauspielerInnen aus der Film-, Fernseh- und Theaterbranche mit einem Manifest an die Öffentlichkeit gewendet und sich auch geoutet. Sie bemängeln darin, dass in ihren Branchen es immer noch nicht genug Offenheit gäbe, aber sie sehen auch ganz klar, wie sich Sehgewohnheiten in den letzten Jahren geändert und erweitert haben. Wie würdest du denn als schon länger geouteter Schwuler Theatermacher die Situation an den Theatern bewerten?
Ich denke, man sagt ja immer so, dass Theater auch in den vergangenen Jahrzehnten oder einfach immer oder oft auch immer so ein Schlupfwinkel oder so ein Ventil war für queere Menschen, so, weil sie da anscheinend irgendwie sein konnten. Das war für mich, aus meiner Biografie ist es auch so, so ein Anderssein ausleben zu können. Und daher gab es, glaube ich, in der Theatergeschichte diese Persönlichkeiten immer, wo klar war, okay, die Person ist schwul oder lesbisch oder. Und ich glaube, das, was ich eben beschrieben habe, das hat sich auch nicht so verändert. Mhm. Also es ist öffentlicher geworden, total, aber ich habe immer so erlebt, dass dann so KollegInnen sind es dann oft, Kolleginnen, die zu mir gekommen sind und dann so gesagt haben, ah Mario, so nach dem Motto, du müsstest doch total viele Jobs haben, weil du bist ja schwul und es gibt ja so unheimlich viele schwule Männer im Theater und das müsste doch für dich so total laufen, so nach dem Motto. Also fällt mir nur so ein. Obwohl es total viele queere Menschen gibt, ist die Norm, die heterosexuelle Norm, immer noch viel größer am Theater. Und ich finde, dafür, dass es immer ein Schlupfwinkel war und dafür, dass wir uns jetzt seit längerer Zeit damit beschäftigen, sind wir interessanterweise im Theater immer noch nicht weit genug, um queere Geschichten ganz normal, oder normal in Häkchen, um queere Geschichte auf der Bühne zu verhandeln. Ich finde, das findet immer noch viel zu wenig statt. Ich finde, es gibt auch viel zu wenig queere Geschichten, die auf der Bühne verhandelt werden und die auch repräsentiert werden sozusagen, also in den Theatern. Und da ist Queerness ist ja nur ein Aspekt, also ist ja ein Geschlecht oder Sexualität ist ja nur ein Aspekt. Es gibt ja noch irgendwie die Begriffe Körper, Rasse sozusagen, ne? Also das kann man ja alles weiterdenken. Mhm. Also was diese Repräsentation angeht, auf der Bühne, hinter der Bühne, obwohl das schon so lange Thema ist und anscheinend immer so ein Schlupfwinkel war und sich das Theater immer auf die Fahne schreiben, sind wir noch nicht weit genug. Und das wird irgendwie, das wird ein Stück Arbeit werden und ich finde, dafür muss da eine Haltung dafür einnehmen und sich dafür einsetzen.
Was müsste sich an beispielsweise den Theatern ändern, damit so eine Offenheit auch lebbar gemacht wird?
Ich glaube, das hat unheimlich viel mit Strukturen zu tun. Also es hat damit zu tun, was sind das für Leitungsteams, wie sind sie zusammengesetzt, wer hat welche Position über wem, wer ist vertreten in diesen Positionen. Die Frage von, wer spricht mit wem, wer spricht über wen, das sind alles so Fragen, die ich als sehr strukturell empfinde. Oder auch, wer wird wie bezahlt, wer verdient mehr als der oder die andere. Also das sind Bewusstseinsfragen, wo ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich sage, als Theater muss man die sich ganz ernsthaft stellen und es muss ganz, ganz wichtig sein, dass man darüber redet und man muss das regulieren. Und ich sage das jetzt ganz bewusst so allgemein, weil ich glaube, es ist ein sehr strukturelles Phänomen. Also man kann nicht nur immer drüber reden und sagen, ah, wir machen jetzt mal ein Stück oder so, sondern es muss sich auch in den Strukturen, also wer ist in Machtpositionen, wer ist vertreten, was ich schon alles gesagt habe, das muss sich da für mich, mittlerweile muss das mit einbezogen werden und muss so gut es geht möglich gemacht werden.
Also wenn ich jetzt an unsere ZuhörerInnen denke, frage ich mich so ein bisschen, wo sind denn Orte oder kannst du vielleicht spontan Orte nennen, wo schon queeres Theater läuft?
Dortmund scheint mir gerade sehr queer und intersektional, wo ich glaube, gerade ziemlich cooler Shit läuft. Dann jetzt bei uns natürlich ein bisschen durch das Stück natürlich. Und sonst, also ad hoc fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt nichts ein. Also queere Orte, wo du meinst, die Frage war, wo man dann hingeht oder wo man sein kann.
Genau.
Also weil zum Beispiel hier in Tübingen gibt es ja auch dann, Du hast die Lustparty jetzt angesprochen, sozusagen, die jetzt bald anscheinend wieder da sein wird. Die war ja immer alle 3-4 Monate oder so früher. Das gibt es ja schon. Also es gibt ja schon auch queere Orte in Tübingen. Aber das Interessante ist ja, es gibt ja in Tübingen nicht den einen Ort, wo man sich trifft. Also was ich total spannend fand, man könnte auch davon ausgehen, dass in Tübingen, dass es eine Bar gibt, wo man weiß, das ist, lass es von mir aus eine Schwulenbar sein, wo man weiß, da kann, also das ist so eine Kaschemme, da kann man hingehen oder zumindest ein Café. Und da habe ich auch Karl-Heinz Steinle gefragt, warum das denn so ist. Also wo sind diese ganzen queeren Orte, wo ist die queere Community geblieben? Weil wenn wir in die queere Geschichte von Tübingen gucken, höre ich immer nur so, ja, in den 60ern und der Salon der 100 und der Pub 13 und dann gab es dann noch eine Kneipe und dann hat man, irgendwie gab es eine Cruising Area da bei der U-Land-Schule darunter. Gibt es übrigens immer noch am Hirschauer See auch noch so ein bisschen. Und da habe ich auch gefragt, wo sind denn diese queeren Orte? Und er meinte auch nur, ja, das hat auch einfach viel mit so einem Turbokapitalismus zu tun. Die Menschen studieren viel, viel kürzer. Es geht viel mehr darum, dass man was wird als junger Mensch. Sozusagen, man beschäftigt sich gar nicht mehr mit anderen Sachen. Dann hat es auch was damit zu tun, glaube ich, dass je mehr Ressourcen man ansammelt, je weiter werden auch so Gruppen aus der Stadt rausgedrängt, sozusagen, also was Immobilien angeht. Das könnte auch ein Grund sein, weil diese Orte, von denen du sprichst oder nach denen du gefragt hast, und ich antworte jetzt darauf in Tübingen, sind nicht mehr so existent und ich finde es auch gar nicht so verwunderlich, auch wenn ich mich damals drüber gewundert habe, aber jetzt, wo ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, macht schon irgendwie Sinn. Also es wäre, glaube ich, total cool. Es wäre, glaube ich, ein richtig gutes Projekt zu sagen, so, wir machen jetzt eine Kneipe auf, so. Also ganz ernsthaft, also auch mit Geldern oder... Und es gibt auch ein, zwei kleine queere Orte in Tübingen, aber das, so wie ich es früher wahrgenommen habe, das gibt es, glaube ich, nicht mehr.
Aber die Menschen gehen ja quasi dadurch nicht weg. Es wird immer queere Menschen weiterhin geben, auch in Tübingen.
Ich glaube, die queeren Menschen aus Tübingen gehen weg, ehrlich gesagt.
Ach so, also genau aus dem Grund, oder?
Weiß ich nicht. Also wenn man sich die Biografien anguckt, mit denen wir uns beschäftigt haben, dann ist das schon auch immer wieder ein Thema. Also das ist auch in unserer Inszenierung ganz wichtig, dieses Verhältnis zu Tübingen, dieses Verhältnis zu einer sehr intellektuellen, privilegierten Stadt, die sehr reich ist, die sehr weiß ist, die sehr heterosexuell geprägt ist, sich da abzugrenzen und dann vielleicht auch als queerer Mensch zu sagen, ich habe keine Lust mehr auf diese Anpassung. Ich kann diese Anpassung, also ich kann das auch mögen und man sagt zumindest, dass wir queere Menschen, dass wir sehr gut anpassungsfähig sind, genau deshalb, weil man das immer machen musste, also gibt es so Texte dazu.
Gleichzeitig wird es auch in Tübingen immer queere Menschen geben. Worauf ich jetzt anspielen wollte, ist, dass es ja auch immer Jugendliche gibt oder neugeborene queere Menschen, die es immer geben wird. Und da wäre meine Frage, wie wichtig ist es denn, queere Geschichten, queere Narrative auch in seiner Jugend kennenzulernen? Wie war denn das für dich beispielsweise?
Nee, also ich hatte keine queeren Erzählungen und das war für mich auch nicht wichtig und ich wollte das auch nicht. Also bis ich 19, 20 war, das hat bei mir ziemlich lange gedauert. Das ist ja auch so dieser internalisierte Hass, den man dann irgendwie auch hat. Nö, das hatte ich nicht und ich wollte das auch nicht. Und komme jetzt erst so mit 32 an den Punkt, wo ich sage so, oh, okay, I'm proud.
Okay, und wie kommt es jetzt gerade jetzt dazu?
Naja, ich glaube erstmal einfach, politisch sind wir gerade in einer Zeit, wo das jetzt einfach die letzten Jahre auch Thema wird und wo man auch nicht mehr darum rumkommt. Also die Theater kommen auch nicht mehr drum rum, Penny kommt nicht mehr drum rum, sich damit auch zu beschäftigen und das auch für sich zu vereinnahmen. Und dann auch mit dem Alter natürlich, bei mir hat das was zu tun. Und ja, dass man da einfach zu sich stehen möchte auch. So an diesem Punkt möchte man ja irgendwann mal kommen und nicht nur immer sagen, oh, ich bin das Opfer und mir geht's so schlecht. Und ich bin, also so, das ist ja kein Empowerment, das bringt mir auch nichts. Und das ist so für mich meine Arbeit, die ich jetzt in den letzten Jahren irgendwie an mir geleistet habe und die ich auch immer noch leiste, dass es mir einfach gut geht. Und das ist jetzt erstmal unabhängig auch von Queerness oder anderen Benachteiligungen. Das ist ja auch für jeden Menschen wichtig. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass so ein Ort, von dem du beschrieben hast, ich glaube, das wäre, es gibt zum Beispiel die AIDS-Hilfe oder so, ne? Das gibt es in Tübingen, klar, aber so ein Ort, den du beschrieben hast, das wäre ein super gutes Geschenk für Tübingen und Tübingen würde richtig davon auch profitieren. So. Also da könnten die richtig schön Werbung machen für sich und die Stadt.
Es ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber mich würde ja schon interessieren, hast du Utopien?
Ich habe, glaube ich, eher einen Wunsch, der mit einer Utopie einhergeht, dass Menschen aus den verschiedensten Gruppen einfach gut miteinander umgehen. Und dazu gehört auch, oder hört ganz stark, das ist so ein ganz kleiner Teil davon, dass wenn man hört, irgendwie dieser Person geht es nicht gut, sozusagen, das nicht zu reglementieren oder zu relativieren, sondern immer für die Irritation und sagen so, ey, wie geht's dir oder was können wir tun, sozusagen. Aber das ist nicht so leicht in so einer Leistungsgesellschaft. Und das ist so ein ganz kleiner Punkt, wo ich glaube, wo man anfangen kann. Und das wünsche ich mir, daran arbeite ich selber auch, so ein Umarmen von so einer Fragilität und von so einem Empfindsamsein und das auch zu kultivieren und zu sagen so, ich bin empfindsam, das tut mir weh, ich möchte nicht, dass du mir weh tust. Also so nicht immer aus diesem heraus von wegen, oh, mir geht's so schlecht und ich muss so viel arbeiten und so, sondern einfach zu gucken, was tut einem gut und wenn es dann nicht geht, dann zu sagen so, nee, das geht gerade für mich nicht und was machen wir da jetzt? Das ist also, was immer so beschrieben wird mit so einer, ja, mit so einer Fragilität, das zu kultivieren und das auch zu kommunizieren und dann so die Frage zu stellen, okay, was machen wir jetzt damit? Weil das erlebe ich in vielen, also je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr erlebt man es dann. Das würde ich mir wünschen.
Ich frage so ein bisschen, weil ich mich ja für ermächtigende Geschichtsschreibung auch interessiere in dieser Sendung und da habe ich mich gefragt, welche Rolle spielt der Blick in die Vergangenheit für deinen Wunsch?
Ja, man sagt ja immer, dass man aus der Geschichte lernen kann oder es gibt. Und wenn ich so in die Geschichte zurückblicke und auch auf meine eigene Biografie, nehme ich unheimlich viel Gewalt wahr und das möchte ich gerne verändern. Und das ist mir, glaube ich, total wichtig, daran zu arbeiten.
Wie würdest du dir wünschen, dass das Publikum dem Stück begegnet?
Also ich würde mich total freuen, wenn das Publikum so ein bisschen lächelt oder lacht. Da würde ich mich total freuen, wenn nicht, ist auch okay. Ich würde mich einfach freuen, dass sie sich einlassen und daran partizipieren und von mir aus, wenn es ihnen zu doof ist, dass sie dann rausgehen sozusagen. Also ich finde das immer gut, wenn irgendwas reagiert, als wenn man da jetzt so sitzt als so stumme Masse. Das würde ich mir wünschen, dass es lebendig ist, egal in welcher Form auch immer. Das wäre schön.
Soweit Mario Högemann über sein Stück damals im Salon der 100, das gestern Abend am ITZ des Zimmertheater Tübings Premiere feierte. Das Stück wird noch den ganzen Monat aufgeführt. Queere Erfahrungen und Lebensentwürfe gibt es natürlich nicht nur lokal in Tübingen. Auf der ganzen Welt leben queere Menschen. Der nächste Song kommt deswegen direkt aus Chile. Mit fetzigen Beats, bewegenden Refrains und ergreifenden Texten überzeugt der Sänger Alex Anvanta schon seit Jahren ein Millionenpublikum. Ihr hört jetzt seinen Top-Hit ¿Cómo puedes vivir contigo mismo?
No sé cómo enfrentarme a esto. Se me escapa el control. Aunque digan que es malo. Un disfraz.
Das war unsere heutige Sendung Radio Mikro Europa. Ihr wart live dabei auf der 96.6 der Wüstenwelle oder on demand in der Mediathek auf www.wüste-welle.de. Es war mir eine Freude, diese Sendung für Radio Mikro Europa zu produzieren. Und danke dem ganzen Team hier im Studio. Den Tübinger Campusfunk Mikro Europa hört ihr jede Woche im freien Radio Wüstenwelle 96.6. Vom Mikrofon verabschiedet sich jetzt Nick Schendowski. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.